Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, kaum ist die Familie aus dem Sonntagsgottesdienst zurück, fängt der Vater an zu meckern. Über die Predigt, über den Kirchenchor, den Organisten und so weiter und so weiter. Nach einer ganzen Weile mischt sich dann der kleine Sohn ins Gespräch ein und sagt: Weißt du, Papa, für die 10 Cent Eintrittsgeld für 4 Personen, die du in den Klingelbeutel getan hast, war das ein ganz anständiges Programm. Ja, so kann es gehen. Das Evangelium kostet nichts. Das gibt es umsonst. Das muss man nur annehmen. Niemand kann es sich kaufen oder erwerben. Das kann man wirklich nur annehmen. Das Thema dieser Predigt heute heißt: Niemand muss schuldig bleiben. Keiner muss schuldig bleiben. Das ist ein schweres Wort, denn ich kenne eine Menge Leute, die Zeit ihres Lebens mit einer Schuld weiterleben, obwohl sie es eigentlich gar nicht können. Da kommt eine Frau zu mir, 80 Jahre, und sagt: Ich habe mit 17 abgetrieben und es belastet mich immer noch. Ich kann an keinem Kinderwagen vorbeigehen, ohne dass ich denke, was hätte ich jetzt für ein Kind? Der Frau konnte geholfen werden, ne? Konnte. Es war ganz einfach, ganz, ganz leicht, auszusprechen vor dem Herrn und dann die Hände aufgelegt und dann zu sagen: Ich vergebe dir deine Schuld im Namen von Jesus Christus. Was für eine Erleichterung war da? Ja, was für eine Erleichterung. Keiner muss schuldig bleiben. Keiner. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt auch mit irgendeiner Schuld umgehst. Vielleicht belästigt dich immer wieder mal dein Gewissen, weil es etwas gibt, was in deinem Leben gewesen ist und das hättest du am liebsten ungeschehen gemacht. Aber du kriegst es nicht aus der Welt. Doch, es gibt den einen Weg, den einen. Und das, was wir jetzt lesen als Predigttext heute, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens, auch wenn man es nicht gleich merkt. Und das entschuldigt uns. Wir hören auf Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm, und ich kannte ihn nicht. Und der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. Und nun bitte ich dich, Herr unser Gott, öffne uns dieses dein Gotteswort, dass es an uns Frucht bringt. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Im christlichen Glauben geht es darum, dass ich erkenne, wer ich wirklich bin und wie ich nach Gottes Willen sein sollte. Ja, sollte. Das stimmt nicht immer überein, nicht? So wie ich bin und wie ich sein sollte. Es gibt um uns herum so viel ernsthafte Bemühungen, den Menschen zu einem menschenwürdigen Leben zu helfen. Was wird da nicht alles getan? Aber meistens wird viel zu wenig bedacht, nämlich woher es kommt, dass wir so auffällig viele Probleme im Umgang miteinander haben und dass es so viele unnötige Verletzungen und Enttäuschungen gibt, das kommt allein aus menschlicher Schuld. Den Betreffenden ist das oft gar nicht bewusst, denn sie leben nach ihren eigenen Vorstellungen und erwarten wie selbstverständlich, dass alle anderen auch so denken und empfinden und handeln müssten. Und so kommt es dann über kurz oder lang zu Konflikten. Wer auf diese Weise an anderen schuldig geworden ist, muss nicht schuldig bleiben. Es gibt einen einzigartigen Weg, der uns in der Bibel gezeigt wird. Ich deutete ihn eben ja schon an. Und er besteht darin, dass wir uns in allem dem anvertrauen dürfen, der Herr und Heiland sein will, Jesus Christus. Gott sei Dank, dass wir so einen Herrn und Heiland haben, der uns auch das Verborgene unserer Schuld noch abnimmt. Nach der Befreiung des KZs in Dachau im Jahre 1945 werden die Überlebenden geborgen und die Verantwortlichen verhaftet. Die Aufseherinnen und die Wachleute bekommen eine Tafel um den Hals gehängt und die noch lebenden Häftlinge werden herausgeführt und an ihnen vorbeigeführt. Und jetzt darf jeder für die erlittene und miterlebte Grausamkeit im KZ, ja im KZ, für die Folterung und die Ermordung einen Strich auf die Tafel ziehen. Und die Zahl der Striche wird das Ausmaß der Schuld offenbaren. Als die polnischen Priester an der Reihe sind, treten sie heran und gehen schweigend dran vorbei. Nicht einer zieht einen einzigen Strich. Sie wollen nicht selbst urteilen und richten, sich rächen und vergelten. Sie haben Gott, dem einzig gerechten Richter, alles Unrecht übergeben und legen die Vergeltung in höhere Hände. Sie geben ein Zeichen für Gottes Vergebung, indem sie alles an Gott übergeben. Tja, was für eine Erklärung. Vertrauen ist nur ein anderes Wort für Glauben. Es ist etwas Wunderbares, wenn man in diesem Vertrauen leben kann. Ich weiß, dass einige von euch dies Vertrauen haben. Ich weiß aber auch, dass es manchem schwerfällt, so fest und zuversichtlich zu glauben. Woran liegt das? Gelegentlich höre ich, ich kann nicht glauben, weil mein Verstand da nicht mitmachen will. Ja, ich muss dann immer etwas schmunzeln. Denn wenn ich das höre, denke ich immer, das kann nicht der wahre Grund sein. Sonst gäbe es nicht so viele kluge Menschen, die gar kein Problem mit dem Wort Gottes haben. Null. Und ich kenne eine Menge Leute, die sind wesentlich schlauer als ich und wissen auch viel, viel mehr. Und haben trotzdem kein Problem mit dem Wort Gottes. Wieder andere wenden ein, ich habe zu viel erlebt, ich kann nicht glauben. Sie wollen damit sagen, ich habe zu viel Schreckliches erlebt, wo man sich fragt, wo ist denn da Gott gewesen? Schreckliches. Und Schreckliches gibt es ja in jeder Schattierung. Ich brauche gar nicht bis in die Ukraine zu gucken. Es ist schlimm, ganz, ganz schlimm, was alles passiert. Aber was passiert auf der ganzen Welt? Auch da denke ich wieder, das kann nicht der eine wahre Grund sein. Sonst gäbe es nicht so viele Menschen, die Furchtbares durchgemacht haben und dabei den Glauben nicht verloren haben. Ganz im Gegenteil. Ich kenne auch eine Menge Leute, die haben durch die Not das Beten überhaupt erst gelernt. Also was ist es dann, was uns am Glauben hindern könnte? Oder positiv gesagt, was ist es dann, was zum Glauben bringt und uns darin festigt? Wir brauchen dazu dreierlei. Erstens die richtige Blickrichtung. Zweitens das Vertrauen auf Jesus. Und drittens das Bleiben in ihm. Das Erste, die richtige Blickrichtung. Und damit beginnt es. Darum ist dieses kleine Wörtchen so wichtig, mit dem unsere Geschichte beginnt, die ich eben vorgelesen habe. Siehe, siehe, ein kleines Wörtchen nur. Und hier in dieser Geschichte ist es Johannes der Täufer, der lebt ein paar Kilometer von Jerusalem entfernt in der Wüste und predigt am Jordan und tauft. Es ist wirklich nur Wüste da. Sind ja einige von uns da mit mir schon da gewesen, an der Stelle, wo er getauft hat. Nur Wüste. Da war er, ein paar Kilometer entfernt von Jerusalem. Und irgendeines Tages sieht Johannes Jesus kommen und sagt den Leuten, die bei ihm sind, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ja, Menschen unserer Tage, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, die werden wahrscheinlich gar nicht verstehen, was damit gemeint ist. Wieso Lamm? Wieso Sünde? Und wenn es denn Sünde gibt, wie soll denn ein Lamm Sünde tragen? Die Menschen, die damals diese Worte gehört haben, die wussten genau, was gemeint war. Denn da wurden im Tempel in Jerusalem, nur wenige Kilometer entfernt, jeden Morgen und jeden Abend Lämmer geschlachtet als Opfer für die Sünden des Volkes. Selbst in den schlimmsten Belagerungszeiten, wenn alles hungerte. Wir kennen das ja gar nicht mehr. Einige von uns wissen es noch aus den Kriegszeiten. Aber da versuchte auch man immer noch, diesen Opferritus durchzuhalten. Im Alten Testament ist an einer Stelle die Rede von dem Knecht Gottes, der verstummt wie ein Lamm und ins Leiden geht. Für uns, Jesaja 53. In der Muttersprache von Jesus, im Aramäischen, heißt der Ausdruck für Knecht gleichzeitig auch Lamm. Und in Jesaja 53, Vers 11 lesen wir, mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Daher kommt es zu diesem ungewöhnlichen Bild vom lastentragenden Lamm. Es ist Bild und Wirklichkeit zugleich. Der Knecht Gottes ist das Lamm Gottes. Er bekommt alles aufgepackt. Er trägt die Sünde ans Kreuz. Er opfert sich. Das wird Johannes dem Täufer schlagartig deutlich, als Jesus zu ihm kommt. Da sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Manche tun sich schwer mit solchen Vorstellungen. Manche fragen sich, was haben wir heute mit solchen alten, so merkwürdigen alten Geschichten zu tun? Und dabei brauchten sie sich nur einfach zu fragen, woher kommt es, dass ich mit manchen Menschen nicht gut klarkomme? Woher kommt es, dass ich keinen inneren Frieden finde? Das kommt alles letztlich aus einer falschen Blickrichtung. Ein Mensch, der sich selbst zum Maßstab macht, der ist geradezu zum Scheitern verurteilt. Er mag erfolgreich sein. Er mag viel Geld verdienen. Er mag in der Karriereleiter ganz oben stehen. Es mag ihm gut gehen. Aber der Zusammenbruch ist programmiert. Warum? Weil der Blick auf das eigene Ego zwangsläufig zu einer egoistischen Einstellung führt, zu Ich-Zentriertheit. Da bestimmen nicht mehr Gottes Gebote, denken, reden, tun, sondern man selbst bestimmt, man selbst, was gut und was böse ist. Das sehen wir an allen Ecken und Enden. Immerzu Silvester, die Knallerei, die Angriffe auf die Hilfskräfte. In Berlin und anderswo, da bestimmen auch Leute selbst, was gut ist und was böse. Und einige sagen sich, ich kann natürlich einen Feuerlöscher auf den Rettungswagen werfen. Natürlich kann ich. Ja, das ist aber bestimmt nicht im Sinne Gottes. Ganz bestimmt nicht. Und Gott sagt uns genau, was gut und was böse ist. Das andere kann nicht gut gehen. Wer gegen Gott lebt, der lebt auch bald gegen seine Mitmenschen. Auch im besten Leben werden wir schuldig. Aber wir müssen es nicht bleiben. Darum der Blickwechsel. Weg von der Selbstbespiegelung hin zu Jesus. Nur so erkenne ich zuverlässig, wer ich wirklich bin. Das ist nicht immer angenehm, wenn ich mich erkenne, wie ich wirklich bin. Wenn man einen Blick bekommt für sich selbst. Aber man kommt nicht drum herum. Wenn man mit Jesus zusammenkommt, dann merkt man, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Und nur so erkenne ich, wie brüchig mein Lebensfundament ist, wie unklar meine Lebensziele. Und dann werde ich tun, wozu Johannes damals in der Wüste die Menschen aufgerufen hat, tut Buße, tut Buße. Das heißt, kehrt um auf eurem verkehrten Weg und wendet euch hin zu Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Ihr kennt ja alle vom Computer her die Reset-Taste. Wenn man da drauf drückt, dann ist alles weg. Dann kann man wieder von vorne anfangen. Und Buße ist so eine Art Reset-Taste. Wenn du da drauf drückst, eine geistliche Reset-Taste, dann wird dein Leben neu. Dann kannst du wieder neu anfangen. Der lebendige Sohn Gottes, Jesus, der hilft dir, diese Reset-Taste zu drücken. Der lebendige Sohn. Ein Mensch äußerlich wie du und ich und doch ganz, ganz anders, ganz vom Geist Gottes geprägt, so sehr, dass es nichts Trennendes zwischen ihm und seinem himmlischen Vater gibt. Das ist eben der Punkt. Wissen die Menschen überhaupt von Jesus? Und die, die es wissen, haben die wirklich volles Vertrauen zu ihm? Das ist jetzt der zweite Punkt. Fragen wir zunächst, wie es zu diesem Vertrauen bei Johannes dem Täufer kam. Und er bekennt, dieser Jesus ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht. Eigentlich seltsam, dass Johannes der Täufer, der ja ein leiblicher Verwandter von Jesus war, leiblicher, ein halbes Jahr älter als Jesus, ein halbes Jahr nur, hier sagt, er war vor mir und ich kannte ihn nicht. Und damit meinte er, ich hatte keine Ahnung, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist. Natürlich kannte ich ihn, aber er kannte ihn nicht. Ich hatte keine Ahnung bis zu dem Tag, als Jesus zu mir kam und sich von mir taufen ließ. Ich sah, dass der Geist Gottes herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Das ist es. Durch den Geist Gottes erkennt Johannes und jeder nach ihm, wer Jesus wirklich ist. Nicht durch das Wort allein. Das ist schon so toll. Aber wie viele Menschen haben schon einmal Bibelworte gehört oder auswendig gelernt? Bei mir mussten ganze Konfirmandenjahrgänge Bibelworte auswendig lernen. Das haben sie auch getan und konnten sie mehr oder weniger gut. Aber sind sie dadurch Christen geworden? Nein. Nein, sie sind erst dadurch gläubig geworden, dass der Geist Gottes über sie kam und ihnen das Wort aufschloss und dann erkannten sie den Reichtum dieses Wortes. Damit der Heilige Geist wirken kann, muss man sich dem Wort aussetzen. Das gehört zusammen, unlösbar. Aber ohne den Geist Gottes ist das Wort Gottes nichts. Und erst dann, wenn der Geist Gottes das biblische Wort in das Herz eines Menschen wie ein Samenkorn hineinsenkt und dort aufgehen lässt, erkennen wir Jesus als unseren Heiland. So ging es Johannes dem Täufer. So ging es kurze Zeit später zwei Männer, die zum engsten Kreis von Johannes gehörten. Er hatte auch einen Kreis von Leuten um sich gesammelt, so wie es Jesus dann später tun wird, die Apostel. Der Name des einen Mannes ist uns überliefert worden, Andreas. Andreas ist der Erste, der zu Jesus kommt und sein Jünger wird. Ich weiß nicht, ob ich klar wird damit, was diese kurzen Worte eigentlich bedeuten. Wilhelm Busch, der Evangelist, dieser Wilhelm Busch hat einmal erzählt, würdest du deine Brieftasche gut gefüllt mit Geld, mit wichtigen Karten und Papieren einem Menschen anvertrauen, den du nur kurz gesehen hast und den du kaum gesprochen hast? So fragte er, und es war im Grunde eine rhetorische Frage. Natürlich nicht. Ich hätte da auch so meine Schwierigkeiten, obwohl ich gar nicht so viel in meiner Brieftasche habe. Aber nun sehen wir zwei Männer, die nicht ihre Brieftasche, sondern viel, viel mehr, ihr ganzes Leben Jesus anvertrauen. Und die kannten Jesus so gut wie nicht. Das ist genau das, was uns das Neue Testament auf fast jeder Seite berichtet, dass Menschen ein unbändiges Vertrauen zu Jesus fassten. Ich habe in meiner letzten Zeit in der Epiphanius-Gemeinde, als ich da noch Pastor war, einen Fernsehgottesdienst gemacht. Das war lustig, die Kirche wurde so gesäubert, man sah ja vor den Dreck gar nicht, der hinter der Orgel lag und so, aber nun musste ja alles sauber werden, wenn die Kameras da drauf fallen, sonst sieht auf einmal ja alles ganz dreckig aus. Und das geht doch nicht, es soll ja aussehen wie hier Martini, ganz, ganz sauber. Dafür haben wir tolle Leute, die hier immer mithelfen und sauber machen. Ja, bei diesem Gottesdienst, dieser eine Fernsehgottesdienst über ZDF, bekam ich über 900 Zuschriften. 900. Es war eine unglaubliche Menge, aber es ist nichts, das zu den Tausenden von Zuschriften, die wir bekommen würden, wenn jeder uns antworten würde, der in der Internetgemeinde heute ist. Es ist so unglaublich, was die Technik alles kann. Aber hier hat die Technik auch nur mitgeholfen, dass die Leute Jesus kennenlernen konnten. Jeder, der ihn gehört hatte, war auch dem Heiligen Geist ausgesetzt. Und jeder, der ihn gehört hatte, lief Gefahr, Christ zu werden. Gefahr, in Anführungszeichen natürlich, sicher. Aber das trauen wir Gottes Wort zu. Und wenn uns heute wieder Tausende von Leuten hören, über die ganze Welt verstreut, von China bis Australien und Kanada, von überall her, dann freuen wir uns darüber und wissen, wir breiten Gottes Wort aus. Wir tun es mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Aber wir sagen das Wort Gottes weiter. Weiter, immer weiter. Vielleicht denkt jetzt jemand, die Leute hatten es leichter, Jesus zu vertrauen, denn sie sahen ihn ja mit eigenen Augen. Und es ist doch viel schwerer, Vertrauen zu einzufassen, den man gar nicht sieht. Aber das ist ein Irrtum. Was sah denn Johannes der Täufer? Einen armen Mann, einen unbehausten Mann, von dem man nicht viel wusste. Wir dagegen, wir haben von seinen Taten gehört, von seiner Auferstehung gehört. Wir haben die Wirkung seines Geistes in einer bald 2000-jährigen Geschichte hinter uns. Wir haben so viele Zeugnisse von so vielen Menschen. Hoffentlich auch von unserem eigenen Leben und können es weiter sagen und bezeugen. Es lohnt sich, Vertrauen zu haben zu diesem Jesus. Es ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch Vertrauen fasst zu Jesus, immer. Es ist ein Wunder, weil unser Herz von Natur aus misstrauisch ist. Misstrauisch. Und das ist ja manchmal auch verständlich, wenn Menschen misstrauisch sind. Wenn ich als Pastor irgendwo Besuche mache und klingelt an einer Tür, dann kann es passieren, dass die Tür so einen kleinen Spalt aufgeht und jemand steht dahinter und fragt dann dadurch, was wollen Sie denn? Und irgendwann fragte mich mal später einer, ich fragte einen später, warum sind Sie denn so misstrauisch? Und ich bekam zur Antwort, man bekommt von niemandem etwas geschenkt. Tja, wenn der Mann gewusst hätte. Es schenkt mir keiner was. Doch, Jesus schenkt sich. Also was für ein Wunder, wenn ein Herz aufgeht vor Jesus Wenn ein Herz Vertrauen fasst und glaubt, du schenkst mir alles, was ich für Leib und Seele, für Zeit und Ewigkeit brauche, da kann ich auch getrost sterben. Das macht nichts. Jesus ist da. Und das ist dann der dritte Punkt. Was ist die Antwort? Das Bleiben in ihm. In ihm. Wenn das Herz erst einmal Vertrauen gefasst hat, dann kommt es zu dieser im wahrsten Sinne des Wortes wunderbaren Einsicht. Dieser ist Gottes Sohn. Zunächst sollten mit dieser Botschaft die Juden damals angesprochen werden, denn sie warteten so sehnsüchtig auf das Kommen des Messias, des Heilandes. Und Johannes sagt, damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Jesus wird dann von sich selber sagen, ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 30. Und damit bestätigte er das Zeugnis des Johannes, dieser ist Gottes Sohn. Ich will hier mal etwas Aktuelles einflechten. Es gibt ja seit einiger Zeit, auch hier bei uns in Bremen, manche evangelische Theologen, die behaupten, dass unser himmlischer Vater identisch ist mit Allah. Wir beten also Christen und Moslems beide zu demselben Gott. Behaupten sie. Und ich kann ja verstehen, dass Theologen auf diese Weise bemüht sind, Toleranz zu üben. Das ist ja auch wichtig. Aber dazu muss man sich bei den Moslems mit der Verdrehung der Wahrheit nicht anbiedern. Toleranz heißt, ich achte den anderen trotz seines Andersseins als Geschöpf Gottes. Ich habe zu ihm ein Ja als Mensch, auch wenn ich seine Überzeugungen ablehne. Ja, lassen wir den Koran einfach sprechen. Was sagt der Koran, das heilige Buch der Moslems, zu diesem Satz, dieser ist Gottes Sohn? Sure 19, Vers 92 und 93 heißt es, wahrlich, ihr behauptet ein ungeheuerlich Ding. Fast möchten die Himmel darüber zerreißen und die Erde möchte sich spalten und es möchten die Berge stürzen in Trümmer, dass sie dem Erbarmer einen Sohn zulegen, dem es nicht geziemt, einen Sohn zu zeugen. Tja, deutlich, ne? Der Koran lehnt ausdrücklich das Reden von Jesus als dem Sohn Gottes ab. Im Koran wird Jesus durchaus anerkannt erwähnt, aber nur als ein Prophet unter vielen, nicht als der, der die Last der Sünde ans Kreuz getragen hat. Sure 4 heißt es, da behauptet der Koran, dass Jesus gar nicht gekreuzigt worden sei, sondern ein ihm ähnlicher. Aber Jesus nicht. Jesus nicht. Und genau das ist doch das Zeichen des christlichen Glaubens, dass Jesus unsere Sünde an das Kreuz von Golgatha getragen hat und durch die Auferstehung dem Tod die Macht genommen hat. Tja, ist uns das eigentlich klar, welche unglaubliche große Wirkungen weltweit von diesem Satz ausgehen? Dieser ist Gottes Sohn. Überall wird gestritten. Um Recht, um Unrecht, um Geld und Gut, um Frieden, um Freiheit. Und mitten da hinein kommt das Wort, dieser ist Gottes Sohn. Auf einmal bekommt alles ein ganz anderes Gesicht und ein ganz anderes Gewicht. Auf einmal ist die Möglichkeit der Versöhnung da, mitten in aller Schuld. Mitten in einem Streit, da wird gestritten um den richtigen Weg für unsere Gesellschaft. Da treten Menschen auf mit dem Anspruch, das Volk in eine sichere Zukunft zu führen. Und die so reden, sind selber oft unsicher und verbergen ihre Unsicherheit in großer Geschäftigkeit. Aber in all dem Suchen und Ringen um den rechten Weg geschieht es. Menschen folgen Jesus nach. Und die das tun, bekommen die Gewissheit, dass Gott nicht an jeder Krise vorbeiführt, auch uns nicht, aber durch jede Krise hindurchführt. Was für ein Glück, was für ein Glück. Jesus ist bei uns alle Tage. Er ist mit uns auf dem Weg, wenn wir bleiben. Mit der Taufe beginnt dieser Weg und über jeder Taufe steht die Frage, wirst du bei Jesus bleiben? Wie ist das mit dem Bleiben bei uns und bei Menschen, die euch nahestehen? Manche haben eine flüchtige Begegnung mit Jesus, aber das ist kein Bleiben. Manche sind eine Zeit lang für Jesus interessiert, aber das ist auch kein Bleiben. Manche haben einen Anfang mit ihm gemacht und sind nachher von ihm weggegangen und das ist bestimmt kein Bleiben. Manche gehen ab und zu in den Gottesdienst und dann leben sie im Alltag so, als ob Jesus gar nicht existierte. Das nicht zu spüren von einem Bleiben in ihm. Tja, und du? Einmal ganz persönlich gefragt und seelsorgerlich, bist du bei Jesus geblieben? Bist du noch im Blick auf Jesus in der ersten Liebe? Ist die Gemeinschaft mit Jesus noch echt? Oder beginnt sich diese Gemeinschaft zu lockern? Mit einem Wort, bist du geblieben? Wir beklagen ja oft, dass so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten sind, auch in Bremen. Als ich als Vikar nach Bremen kam, hatten wir noch so circa 500.000 Evangelische in Bremen. 500.000, eine halbe Million. Heute haben wir circa 180.000. Da seht ihr mal, wie es abwärts geht mit dem Zustand der Kirche. Es ist furchtbar. Aber es nützt gar nichts, wenn wir diesen Zustand beklagen, sondern wollen wir erstmal vor unserer eigenen Tür kehren und fragen, bist du geblieben? Bist du geblieben bei Jesus? Haben wir alles getan, um andere Menschen zu Jesus zu führen? Und das Beste, was wir an Gutem tun können, ist mit anderen, um unseren Glauben nicht zu diskutieren, sondern ihn zu bezeugen, ihn weiterzugeben, mitzuteilen, was im Glauben wichtig ist. Und dass wir dann nachher zusammen beten können, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir einander vergeben. Ich erinnere mich noch einmal an meine Geschichte als Vikar in Epiphanias, der Pastor Huntemann damals. Da hatten wir endlich eine Wohnung gefunden. Wir kamen ja von Münster, meine Frau und ich. Die Wohnung hatte nur einen Haken. Sie ist nur dadurch frei geworden, dass jemand vorher, ein Diakon, zwei Kinder in der Wohnung umgebracht hatte und sie dann vom Balkon geworfen hatte. Das eine war seine kleine Tochter und das andere war die Freundin der Tochter. Und dann stand ich vor der Frage, soll ich in diese Wohnung einziehen oder nicht? Wer weiß, was da sonst noch alles passiert ist in dieser Wohnung. Ich bin dann eingezogen und dann haben wir eine Haussegnung gemacht. Und das muss ich ja heute schon erklären. Die meisten wissen gar nicht mehr, was eine Haussegnung ist. Oder Wohnungssegnung, je nachdem. Ja, da segnet man die Räume, einen Raum nach den anderen und stellt das alles unter Gottes Segen. Und wenn man das getan hat, dann weiß man, jetzt ist das Böse weg. Jetzt hat Gottes Geist hier Besitz ergriffen von dieser Wohnung, von diesem Haus. Das ist sehr, sehr hilfreich. Mir hat das sehr, sehr gut getan, dass ich das so tun durfte damals und dass ich auch die Vollmacht hatte in Kraft des Heiligen Geistes. Das darf jeder Christ machen, nicht nur ich als Pastor, aber jeder Christ hat diese Vollmacht, das zu sagen, das ist Gottes Sohn, Jesus. Der wohnt hier jetzt und wo der wohnt, da kann sich nichts Böses halten. Und dazu gehört, ich sage es noch einmal, ein Dreifaches, die richtige Blickrichtung, das Vertrauen zu Jesus und das Bleiben bei ihm. Ich wünsche euch einen gesegneten Gottesdienst mit diesem Herrn Jesus. Amen.